Erschreckend gut.
Ungeheuer.
Erfolgreich.
Monsters
of Content Marketing.
Deutschland freut sich auf ein riesiges Fußballfest. Und unser neues Monster ist schon in Sommermärchenstimmung. Max Geis ist Kommunikationschef der Euro 2024. Im Gespräch mit Host Dirk Benninghoff verrät er, wie er und sein Team das Fußballfieber pushen, was die Europameisterschaft in Deutschland so besonders macht und welche Fans am heißesten auf das Turnier sind. Herzlich willkommen, Max Geis.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Ja, meine lieben Monsterfreunde, wir begrüßen den lieben Max, wie ihr eben gehört habt. Aktueller kann ein Monster gar nicht sein. Einige Tage vor der Europameisterschaft, vor der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land hier, begrüßen wir Max Geis. Herzlich willkommen, Max.
Ja, vielen Dank, lieber Dirk, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein.
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir dich remote hier haben. Diesmal nicht im Studio. Max hat viel zu tun in Frankfurt, kann wenig reisen zurzeit. Heiße Phase. Ich komme gerade, liebe Monsterfreunde, die Aufzeichnung ist ein paar Tage her, wie es üblich ist, von der Pressekonferenz der Nationalmannschaft, die, kann ich ganz unbescheiden sagen, die Fischer-Appelt-Kollegen von Live Marketing mit unterstützt haben, auf der Julian Nagelsmann seinen Kader bekannt gegeben hat. So viel gab es ja gar nicht mehr bekannt zu geben, nachdem Günther Jauch, die Tagesschau, Joe Gerner oder auch ein Dönerwirt bereits einige Namen gedroppt hatten. Wie fandest du denn die Aktion vom DFB?
Ich fand die super. Die hat aus meiner Sicht sehr, sehr viele Zielgruppen angesprochen. Die ist auch sehr überraschend gewesen. Es war ja gerade bei den letzten Nominierungen häufig so, dass vorher ein paar Namen durchgetröpfelt sind. Und jetzt ist es so gewesen, dass die alle nach und nach bekannt gegeben worden sind. Ich finde auch sehr interessant, dass es dann ein paar Trittbrettfahrer gibt oder welche, die dann darauf aufgesprungen sind. Das zeigt halt einfach, dass diese Aktion einen Nerv getroffen hat. Und deswegen auch großes Kompliment an die Kolleginnen von der Medienabteilung beim DFB, die die Idee ausgeheckt haben. Und ja, am Ende sollen es die Jungs dann auf den Platz richten. Schauen wir mal.
Ja, mal schauen, ob der DFB dadurch auch noch ein paar Awards anheimsen kann für die wirklich kreativ originelle Verkündung. Ich fand so viel Fakes gab's dann auch gar nicht, ja. Die Handballer haben sich da ein bisschen in die Nesseln gesetzt. Thomas Müller selbst hat, glaube ich, was gepostet, was missverstanden wurde. Aber eigentlich hat der DFB jetzt ganz gut angefangen bis zur Pressekonferenz.
Ja, es gab die Eishockey-Jungs, habe ich gesehen. Der Deutsche Skiverband ist noch mit aufgesprungen und so weiter. Also, wie gesagt, ich glaube, da ist einfach ein Nerv getroffen worden.
Zur Erklärung nochmal für die wenigen Nicht-Fußball-Fans, die es nicht mitgekriegt haben. Da hat es aber kurz erklärt, man erschloss sich der CFB quasi halboffiziell, aber klar glaubwürdig über verschiedenste Kanäle und Persönlichkeiten die einzelnen Namen des 27-köpfigen Kaders bekannt zu geben, fast alle. Komplett ein neues Vorgehen, weil vorher, Max hat es angesprochen, verschiedene Spielernamen an Medien gesteckt wurden, klassisch. Und die vorher berichtet waren. So ein bisschen Schlag gegen Bild und Kicker auch das Ganze. Könntet ihr euch sowas auch mal vorstellen? Hast du dir gedacht, man hätte ja die Namen der Austragungsorte auch so droppen können für die Euro?
Ja, es ist so, dass bei uns der Prozess sehr transparent läuft von Anfang an und nicht hinter verschlossenen Türen. Wir haben leider nicht den Luxus wie der Bundestrainer, dass er dann das alleine entscheiden kann, sondern da ist natürlich eine sehr lange Geschichte hinten dran. Es ist ja 2017 die Bewerbung gestartet worden. 2018 hat der DFB dann den Zuschlag bekommen, gemeinsam mit der Bundesregierung dieses Turnier auszurichten. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass wir sehr viele Städte gehabt haben, die Interesse an der Euro angemeldet haben, die aber dann aufgrund von verschiedenen Rahmenbedingungen, beispielsweise Größe des Stadions oder die Mobilitätsvoraussetzungen vor Ort, dann eben nicht in der Auswahl sind, war es von Anfang an sehr wichtig, dass man es den Leuten auch erklärt, sowohl den Prozess als auch dann die finale Auswahl. Und deswegen ist das in dem Fall nicht vorstellbar gewesen.
Du bist schon weit zurückgegangen. Wir gehen jetzt mal ein paar Monate zurück zum großen Event, das das Ganze und die Stimmung ein bisschen eingeläutet hat, der Europameisterschaft. Das war die Auslosung in Hamburg in der Elbphilharmonie. Das habt ihr ja schon mächtig inszeniert. Für dich war es sogar die beste Auslosung überhaupt, hast du da hier auf LinkedIn geschrieben. Was hat für dich diese Inszenierung so besonders gemacht und die Auslosung? Waren es so die Container in Landesfarben oder was fandst du so toll?
Es war das Zusammenspiel aller Partner, ne? Also unser Motto ist ja United by Football. Das heißt also, alle können von diesem Turnier profitieren, können diese Plattform des Turniers für sich nutzen. Und es ist bei dem Final Draw in Hamburg einfach super gelungen. Wir haben sehr früh schon uns festgelegt auf die Elbphilharmonie als Austragungsort für diesen Final Draw, weil es einfach mittlerweile fast ein Wahrzeichen für Deutschland auch geworden ist. Und weil das auch hier ein bisschen überraschend ist, dass man eben an so einen Ort der Hochkultur geht und dort dann den Fußball reinträgt. Die Bühne wurde ja auch entsprechend umgestaltet, ist für die Konzertbesucher vielleicht ein bisschen ungewöhnlich gewesen. Aber dann auch das Zusammenspiel mit den Partnern vor Ort. Wir haben das ja in der Woche vorher immer mal tageweise aktiviert, das Thema, beispielsweise mit dem Hamburger Fußballverband zusammen oder mit der Stadt Hamburg. Und am Ende hat dann die Hamburg Marketing auch diese Containeraktion super umgesetzt, ist auch weltweit berichtet worden darüber, hat einen wahnsinnigen Niederschlag gefunden und hat einfach diese speziellen Charakteristiken von Hamburg verbunden mit diesem Großereignis UEFA Euro, was dann auch in der Elfi selber dann stattgefunden hat. Und für mich, ich bin großer Fußballfan, ist es einfach immer wahnsinnig beeindruckend, dass dann die Nationaltrainer alle auch wirklich vor Ort sind, nicht nur dann erleben, wie die Teams ausgelost werden und auf welche Gegner sie dann treffen, sondern dann auch direkt danach bei den Medien das Ganze einordnen und direkt im Anschluss haben dann auch verschiedene Workshops stattgefunden, wo es dann beispielsweise darum ging, wo die Teams ihre Quartiere beziehen, wie die Städte sich auch auf die Fan-Anstürme vorbereiten. Wir haben ein wahnsinniges Interesse aus dem Ausland schon im Vorfeld festgestellt und das hat sich dann danach auch immer weiter bewahrheitet. Also wir haben immer Kontakt zu den anderen Verbänden auch und was die Holländer, die Kroaten, die Engländer, die Schotten bei der Euro anstellen werden, das wird absolut fantastisch und das hat sich da bei diesem Draw dann auch schon sehr gut angedeutet.
Du hast erwähnt Elbphilharmonie, Bilder. Für mich zeigte dieses Event und diese Medienresonanz darauf, dass so ein altes Prinzip, ja, PR braucht starke Bilder. Bilder sind es, die hängen bleiben, sich voll beweidet hat. Wir haben bei früheren Auslosungen hatten wir die üblichen Bilder. Ja, waren Stars, die Lose gezogen haben, ne, jede Menge Prominenz, bisschen schick das Ganze, Glamour. Hier waren es ja, ich habe schon die Container angesprochen, Elbphilharmonie, der Hafen mit drin irgendwie. Ganz spezielle Bilder, die es bei den Europameisterschaften bzw. Auslosen vorher so nicht gab, kann man sagen. Das ist, glaube ich, die Kraft des Bildes hat sich sehr stark durchgeschlagen, auch global dann bei der Eventberichterstattung. Ne?
Ja, und wir beziehen das auch bei unseren Überlegungen auch von Anfang an schon mit ein. Beispielsweise unsere Marke für die Euro. Wir haben ja ein sehr buntes Logo mit sehr vielen verschiedenen Varianten von den Farben, von Mustern auch, die aber alle einen Fußballbezug haben. Also beispielsweise haben wir breite Linien, die stellen den gemähten Rasen dar. Wir haben schmale Linien, die sich überkreuzen, das stellt das Tornetz dar. Wir haben kleine Punkte, die stellen das Konfetti dar und so weiter und so weiter. Also es sind ganz, ganz viele verschiedene Elemente, wo wir auch immer wieder dieses Thema aktivieren wollen und immer auch wieder Momente schaffen wollen. Unswipeable Content, sagen ja da die Experten aus der Social-Media-Branche mit dazu, dass du einfach an dem Thema nicht vorbeikommst. Und wenn jetzt in wenigen Tagen dann auch die Städte anfangen, sich ins Host-City-Dressing zu kleiden und in Schale zu schmeißen für die Euro und für die Gäste, die dann auch damit kommen, dann wird diese Euro wirklich wahnsinnig tolle Bilder produzieren. Und letztlich dann auch die Fanmeilen, seid ihr ja auch mit dem Boot in Berlin beispielsweise. Das werden wieder Momente sein, Erlebnisse sein, von denen die Menschen wirklich lange, lange zehren werden und an die sie sich dann hoffentlich auch gerne zurückerinnern.
Nun ist dein Job ja, das hast du ja schon erwähnt, du hast den Hamburger Fußballverband, andere Nationalverbände genannt, viel mehr als normaler Kommunikationsjob. Ja, das macht dich als Person und dein Profil, dein Jobprofil also außerordentlich, von Absprachen und Koordination geprägt als woanders. Der Content kommt von teilnehmenden Ländern, er kommt von einzelnen Spielern, er kommt von Städten vor Ort und von deren Kanälen. Und all das trägt ja zur Europameisterschaft und zur Euro 2024 bei. Er kommt von einzelnen Partnern wie der Deutschen Bahn und anderen Sponsoren. Das ist ja wahnsinnig viel zu koordinieren, die das Gesamtbild ergeben und im Blick zu behalten auch. Ist ja nicht in eurem Interesse, dass da irgendwer aus der Reihe tanzt. Wie sieht denn so ein Tagesablauf von Maximilian Geist aus, ja, von Max Geist aus? Kannst du uns das mal skizzieren? Wie viele Konferenzen hast du da mit anderen Kommunikatoren von Partnern? Wie läuft das ab? Ich stelle mir das doch sehr anspruchsvoll und kompliziert vor, oder?
Es ist anspruchsvoll, kompliziert würde ich es nicht nennen. Wir haben eine super Struktur bei uns. Wir sind ja ein Joint Venture von UEFA und DFB, die gemeinsam dieses Turnier vorbereiten. Und wir sind mit den Partnern schon länger im Austausch. Also das ganze Projekt hat schon in der Vorbereitung auf die Euro 2020, da hatten wir ja nur einen Spielort in Deutschland mit München, hat das schon begonnen. Da haben wir schon Host-City-Workshops durchgeführt. Wir haben natürlich auch die Partner schon seit der Bewerbungsphase gekannt. und haben dann das Netzwerk immer erweitert. Also wir haben beispielsweise dann in den Städten Arbeitsgruppen gebildet, die in der Kommunikation mit dabei sind, wo die Vereine vor Ort, die Stadien, die lokalen Fußballverbände, die großen Fußballvereine natürlich, aber auch die Feuerwehr und die Polizei oder das Stadtmarketing mit drin sind, damit dann auch wirklich alle immer regelmäßige Updates für diese Euro erhalten und dann entsprechend auch ihre Aktionen planen. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, dass es eine Plattform ist, die jeder für sich nutzen kann. Und so ist das auch von Seiten der UEFA aus. Die UEFA sagt, wir bauen eine Bühne und wir bringen Spiele dahin und am Ende geht es darum, wer den Pokal in den Berliner Nachthimmel reckt. Aber es ist eben auch eine wahnsinnige Chance für viele Städte, sich zu präsentieren, sich wieder auch attraktiv zu machen oder sich attraktiv zu zeigen für Fans aus dem Ausland, die kommen und dann sagen, ja, in Deutschland war es schön, da komme ich gerne wieder hin.
Und hast du jeden Tag irgendwelche größeren Runden, Stand-up, oder wie läuft das praktisch ab?
Wir haben regelmäßige Austausche natürlich. Ich meine, wenn ich jetzt diese Woche beispielsweise durchgehe, wir sind jetzt Mitte Mai, ich war am Samstag in Hamburg am Hafengeburtstag, da haben wir unsere Trophäe präsentiert im Rahmen von der Trophy-Tour. Mhm. Dann waren wir Montag, Dienstag in München, da war der Abschluss der Trophy-Tour, dann genau einen Monat vor der Euro. Dann war ich am Mittwoch, da war ich hier im Büro unterwegs, da haben wir beispielsweise einen Schiedsrichter-Workshop gehabt, wo alle Euro-Schiedsrichter in Offenbach waren, dort trainiert haben, haben auch ein bisschen Medienarbeit gemacht dazu. Dann haben wir mittags einen Termin gehabt beim Verband Deutscher Sportjournalisten mit den Fotografen, weil wir gerade auch die Journalistenakkreditierung abgeschlossen haben. Das heißt also, die Medienschaffenden wissen jetzt, zu welchen Spielen sie können und was sie dort für Arbeitsbedingungen vorfinden. Und jetzt heute war ich im Büro, wenn ich den Tagesablauf durchgehe, dann haben wir beispielsweise Termine gehabt mit der Deutschen Bahn zu den Mannschaftsfahrten, also welche Teams sind dann mit den Zügen unterwegs und
die
wie bereiten
Belgier
wir das
Schweizer.
Ganze?
Die Belgier und Schweizer zum Beispiel, oder?
Ja, ich kann noch keine Details nennen, aber du bist da natürlich gut informiert. Und wir freuen uns sehr, dass dieser nachhaltige Ansatz, den wir ja insgesamt auch immer wieder in unsere Überlegungen mit einbeziehen, beispielsweise haben wir ja den Spielplan nachhaltig gestaltet, sodass die Teams dann in Clustern spielen und dann ist es nicht nur für die Teams, sondern vor allem auch für die Tausenden von Fans, die mit den Teams dann reisen, einfacher ihre Reisen zu planen. Und dadurch wird natürlich auch der CO2-Ausstoß sehr stark reduziert im Vergleich zu vorangegangenen Turnieren. Und wenn man es vergleicht, wir haben bei der Euro 2016 in Frankreich etwa 75% Flüge und etwa 25% Reisen mit Bus und Bahn gehabt bei den Teams. Und jetzt ist es so, dass wir das umgekehrt haben. Also wir haben etwa 25% Flüge und etwa 75%, die mit Bus und Bahn abgewickelt werden. Und das ist schon ein super Beleg und auch eine tolle Anerkennung für die Arbeit, die hier geleistet worden ist im Team.
Wir hatten ja Jürgen Kornmann. Ja. Marketingchef der Deutschen Bahn und Konzernbeauftragte für die Euro gerade hier, der erzählt uns diese Insights von dem Belgier-Max-Werbe-Ausstrahlung erst Anfang Juli, da kann man sich alle erzählen. Also, liebe Leute, liebe Monsterfreunde, wenn ihr Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku im Zug treffen wollt, habt ihr Chancen während der Europameisterschaft. Genau, das wissen wir da noch nicht, aber ihr könnt euch ja mal die Spielorte anschauen und die Termine, die ja feststehen. Du bist, nochmal zu dir persönlich, du hast eine lange Karriere, kann man durchaus sagen, bei Fußballverbänden hinter dir, warst schon bei der FIFA, beim DFB. Bist du jetzt sozusagen gerade abgestellt vom DFB in das Joint Venture und kehrst dann nachher zum DFB zurück oder wie ist das bei dir persönlich?
Na, persönlich ist es so, dass ich 10 Jahre beim DFB war und da in der Presseabteilung gearbeitet habe, war viele Jahre Pressesprecher bei den U-Mannschaften, also beispielsweise als 2009 dann diese tolle Generation mit Manuel Neuer, Semih Khedira, Mesut Özil den Titel gewonnen hat. Bei der U21 Euro war ich der Pressesprecher und vorher auch bei der U17 und U19 mit Horst Rubesch damals noch als Trainer. War dann auch eine Zeit lang Projektleiter für den Medienbereich beim DFB-Pokal, habe die dritte Liga mitbegleitet und so weiter. Bin dann 2014 zu einer Spielerberatung gegangen für 4 Jahre und bin dann wieder zurückgekommen für das Euro-Projekt 2020 und dann im Anschluss auch die Euro 2024. Das heißt, ich weiß noch nicht genau, wie es nach der Euro weitergeht, habe aber momentan auch leider gar keine Zeit, um mich darum zu kümmern. Und deswegen muss das persönlich ein bisschen hinten angestellt werden.
Ist auch nicht die schlechteste Referenz, wenn es halbwegs gut geht am Ende. Sag mal, du kennst ein paar Turniere? Was macht die Euro 2024 aus kommunikativer Marketing-Sicht und generell so besonders?
Es ist für die UEFA eine Challenge gewesen nach der Euro 2020, die ja über ganz Europa verteilt war, dann auch noch mit Covid belastet war. Wir durften ja beispielsweise in München nur 20% des Stadions auslasten, dies wieder in einem Land zusammenzuführen, diese Euro. Und deswegen hat man von Anfang an gesagt, das Leitmotiv ist eigentlich, alle wieder unter einem Dach zusammenzuführen, wieder dem Fußball ein Zuhause zu bauen in einem Land. Und das ist so ein bisschen der Kerngedanke, der uns geleitet hat, weil wir haben auch beim Logo beispielsweise gesagt, wir wollen nicht nur den Ausrichter in den Fokus stellen, so wie das in der Vergangenheit oft der Fall war, sondern wir wollen eigentlich alle Teilnehmer dort abbilden. Und deswegen haben wir in unserem Logo auch alle teilnehmenden Nationen mit ihren Farben abgebildet. Und das stößt natürlich auf eine super Resonanz. Für mich ist das Besondere an der Euro 2024, dass es kein traditionelles Turnier ist. Die letzten Turniere, Russland 2018, Euro 2020 verteilt, Katar 2022, das waren Turniere, die sehr speziell waren und die natürlich auch entsprechend kritisch beäugt worden sind. Jetzt ist es so, dass in den vergangenen Monaten natürlich oder in den vergangenen Jahren eine wahnsinnige Entwicklung stattgefunden hat. Beispielsweise die Anstrengungen in der Nachhaltigkeit, über die ich jetzt vorhin gesprochen habe, die sind so aus meiner Sicht noch nie von einem Organisator, von einem Sportgroßereignis umgesetzt worden, so konsequent, wie es jetzt bei uns der Fall ist. Und das ist etwas, was es besonders macht. Und dann hat jede Europameisterschaft natürlich auch ihren eigenen Reiz. Wir haben jetzt beispielsweise mit den Portugiesen, mit den Kroaten, mit ihren großen Figuren, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, haben wir natürlich dann auch Spieler, die möglicherweise ihr letztes Turnier machen auf dieser Ebene. Wir haben bei den Deutschen mit Jamal Musiala und dem Kollegen Wirtz ein super talentiertes offensives Mittelfeld, das jetzt zum ersten Mal bei so einem Großereignis mit dabei ist. Und das ist natürlich was ganz Spezielles, weil diese Geschichten, die so eine Euro erzählen kann, die überdauern ja wirklich Generationen. Wir sind auch immer wieder in der Historie unterwegs und schauen uns an, was haben 1980 Horst Rubesch und Bernhard Dietz gemacht und so weiter. Und das sind dann eben Namen, die bleiben wirklich über viele Jahrzehnte im Gedächtnis der Menschen. Und deswegen ist eine Euro grundsätzlich was Besonderes. Jetzt bei uns ist es in diesen Zeiten und mit dem Fokus, den wir gesetzt haben aufs Thema Nachhaltigkeit, natürlich nochmal ein ganz spezieller Punkt, der da ja auch einen Unterschied macht zu dem, was vorher so gelaufen ist.
Du hast schon zwei unserer Europameister von 1980 erwähnt. Es fällt so auf eurem Instagram-Kanal vor allen Dingen auf, dass ihr sehr stark auf das Thema Nostalgie setzt da. Ist das was war, und das ist wahnsinnig viel Interaktion nach sich zieht. Das ist ein Klassiker, Nostalgie bei Fußballfans einfach gesetzt, kann man mit wenig Aufwand Wahnsinnsreichweiten erzielen, oder?
Also es ist grundsätzlich so, dass eine Euro natürlich eine wahnsinnig starke Marke ist. Wenn wir das vergleichen beispielsweise mit der Reichweite beim Super Bowl, dann haben wir in einem Monat 46 Super Bowls, die wir nacheinander ausrichten. Wir haben beispielsweise 12 Saisons in der Bundesliga, die wir ausrichten. Oder wir haben 3 Saisons in der Premier League, die wir ausrichten.
Worauf bezieht sich das? Social Media Reichweite, Medienreichweite generell?
Insgesamt auf die TV-Reichweite.
Okay.
Ja. Und das ist dann natürlich auch eine Größenordnung, die ist ja kaum zu fassen. Und so ein Turnier, das begeistert den ganzen Globus. Unsere Kollegen sagen immer, das ist die WM ohne Brasilien und Argentinien, was wir hier ausrichten. Und von daher ist diese...
Marokko wollen wir da nicht
Marokko, wir wollen viele nicht vergessen. Ja? Da sagen auch Kollegen, ich sage das natürlich nicht. Aber es ist halt einfach so, dass jeder mit so einer Euro extrem viel verbindet. Und wenn man dann auch sieht, wie Länder beispielsweise, die sich fürs erste Mal qualifizieren, wie Georgien jetzt dieses Mal mit Kvaratskhelia oder so, da kommt ein absoluter Superstar, der sein Land dann zum ersten Mal zu so einer Euro führt und welche Emotionen das auslöst, dass die Leute tagelang auf den Straßen feiern und dann ihre Reisen buchen. Wir haben es auch beim Ticketing beispielsweise gemerkt. Grundsätzlich müsste man eine Euro beim Ticketverkauf wahrscheinlich nicht bewerben, wenn die einigermaßen gut erreichbar ist. Es würden sich immer Leute finden, die dann ins Stadion gehen. Aber es waren alle Spiele heillos überbucht. Und wir haben erstmals auch die Situation, dass alle ausländischen Verbände, die an der Euro teilnehmen, ihr komplettes Kontingent abgerufen haben. Also da war es früher immer so, dass ein paar Spiele dann schwer weggegangen sind oder dass es halt eben auch vielleicht, wenn Kollegen aus Island dann irgendwo hinreisen mussten, nicht so ganz leicht war hinzukommen, dann haben die gesagt, nee, lass mal, wir kommen mit dem Kontingent aus und geben noch ein bisschen was zurück. Diesmal ist es in der Tat so, dass alles abgerufen worden ist und das zeigt natürlich auch, was für ein wahnsinniges Interesse an dem Turnier herrscht.
Kommen wir nochmal zurück auf eure Social Media Aktivitäten. Wie, ich habe schon gesagt, Nostalgie, kann man wahnsinnig schön drin rumblättern oder swipen, wie man es nennen will, ja. Echt viel Content auch. Wie setzt ihr euch da gegenüber den Verbänden ab, den einzelnen Nationen? Koordiniert euch oder habt ihr da eure eigene Redaktionsplan, den ihr eigentlich nicht groß abstimmen muss? Und wenn die Italiener gerade mal noch einen Film zeigen aus einem vergangenen Turnier oder dürfen sie es vielleicht gar nicht als Landesverband, sondern nur ihr als Euro, wie grenzt ihr euch da ab?
Ja, die Verbände dürfen das schon. Wir haben einen super Austausch mit unserem Mutterschiff in Nyon in der Schweiz, wo die UEFA sitzt. Es gibt dort die UEFA Events SA. Das ist sozusagen der Organisationsarm der UEFA. Die organisieren sowohl die Clubwettbewerbe als auch die Nationalmannschaftswettbewerbe mit dem Martin Kallen, der da der CEO ist und der seit 2004 maßgeblich auch die Euro-Projekte leitet. Und da ist natürlich eine riesige Erfahrung mit drin und das Projekt ist immer wieder weiterentwickelt worden. Und dementsprechend ist auch die ganze Darstellung immer wieder überdacht worden, wird nach jedem Turnier wieder überprüft, was funktioniert, was kann man dann auch entsprechend veröffentlichen. Und das hat sich eben gezeigt. Beispielsweise war beim vergangenen Turnier 2020 war der verschossene Elfmeter von Mbappé, war, glaube ich, das meistgesehene TikTok-Video, das dann während der Euro so entstanden ist. Und das zeigt halt einfach, was das für eine riesige Reichweite hat. Und diese Momente, die kann man immer wieder erleben. Für uns ist es manchmal bitter, wenn ein Gegentor von Deutschland gezeigt wird, aber oft genug sind ja dann auch die Eurospiele erfolgreich gewesen und dann sieht man auch das ein oder andere Erlebnis, wo er dann ein bisschen jubeln kann. Und das ist das, was diese Emotionen auslöst. Und da sind die Kollegen bei den Digital Services bei uns, bei der UEFA, natürlich ganz weit vorne, weil die immer wieder den Markt beobachten und dann auch die Erfahrungen beispielsweise von der Champions League, von der Europa League, auch von Frauen-Europameisterschaft in England 2022 hat auch wahnsinnig gut funktioniert. Und so wird das dann immer wieder überprüft und weiterentwickelt.
Was sind eure wichtigsten Kanäle? Ich nehme an Instagram, oder? Oder wie weit ist TikTok da schon wirklich ernstzunehmender Rivale, wenn man es so nennen will, für Instagram?
Ich glaube, dass die etablierten Kanäle schon ganz gut nebeneinander funktionieren, weil sie halt eben auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Es ist, finde ich, bei Instagram so, dass es fast Facebook abgelöst hat bei den traditionellen Social-Media-Nutzern und dass man da auch eine sehr positive Grundstimmung erfährt. Ich glaube, das ist was, worunter Twix, wie ich immer sage, zuletzt ein bisschen gelitten hat, weil die einfach so ein bisschen von der Grundstimmung her es schwierig schaffen, das ins Positive zu drehen. Bei Instagram und vor allem auch bei TikTok ist einfach eine wahnsinnige Empowerment-Situation mit dabei, wo die Leute sich dann gegenseitig bestärken. Zumindest ist das die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das ist halt etwas, wo TikTok auch ein Potenzial drin sieht. Die sind jetzt auch schon Europartner 2020 gewesen, werden sich auch für 2024 engagieren. Und das sind schon so ganz coole Elemente, wo ich sage, die können auch ganz gut nebeneinander funktionieren.
Mir ist aufgefallen, und das, ihr habt eine dankbare Zielgruppe, beziehungsweise ist insofern dankbar, weil die Zielgruppe einfach wahnsinnig gut Bescheid weiß. Ich habe so ein kleiner auf Instagram italienische Kicker von 2000, war es, glaube ich, Turnier mal irgendwie durchgeswiped. Da habt ihr gar keinen Namen drunter geschrieben. Braucht ihr auch nicht, weil die Leute wissen, wer es ist. Oder ihr habt, glaube ich, nicht mal die Euro runtergeschrieben. Ich wusste aber auch, es ist 2000, ja. Also es ist einfach produzierter Content mit maximaler Reichweite. Das ist ein idealer Case, ne?
Ja, absolut.
Müsst ihr gar nicht viel machen. Wo sind, weißt du das, in welchen Ländern werden die Inhalte am stärksten konsumiert? Was ist die absolute Powernation, wenn es darum geht, Interaktionen oder auch Reichweite für euch auf den Social-Media-Kanälen zu kreieren?
Also es sind eigentlich alle Länder auf einem einigermaßen hohen Niveau, aber man stellt schon fest, dass vor allem, wenn Content mit türkischem Hintergrund gepostet wird, dass da eine wahnsinnige Interaktion ist. Es gibt ja auch immer die Kommentare drunter, wenn ein Spieler irgendwo vor einem Vereinswechsel steht und dann come to Besiktas please oder come to Galatasaray please und so weiter. Da merkt man einfach schon, dass eine wahnsinnige Power dahinter steht. Aber es gibt natürlich auch die asiatischen Länder, die ein großes Interesse haben. Wir haben beispielsweise auch sehr viele Kartenbestellungen aus China gehabt. Und da merkt man dann schon auch, dass Potenzial drin steckt.
Türkei finde ich interessant, weil die Türken-Qualifikation ist ja nie im Selbstgänger. Bei den Turnieren, also habt ihr echt gejubelt, weil ihr wusstet, hier maximal Reichweite für unseren Content, die Türken sind dabei.
Ja, ich habe im November auch die Erfahrung gemacht beim Länderspiel in Berlin, als wir gegen die Türkei gespielt haben, waren ja sehr, sehr viele türkische Fans mit dabei und es war aber eine sehr positive, sehr leidenschaftliche Atmosphäre. Man hat natürlich auch dazu beigetragen, dass uns leider einer auf den Deckel gegeben haben. Aber vom Grundsatz her ist es schon so, dass man auch bei einer Euro dann merkt, wie stolz die Leute auf ihr Land sind, wie sie auch die Spieler unterstützen, die für ihr Land spielen und dass da eben auch Vereinsinteressen beispielsweise hinten angestellt werden und dann spielt der Spieler von Fenerbahce mit dem von Galatasaray zusammen und der von Real Madrid mit dem vom FC Barcelona und dann ist es auf einmal kein Problem. Und alle raufen sich zusammen und kommen dann miteinander zurecht. Und das ist schon speziell. Wir haben uns aber grundsätzlich über fast jedes oder wir haben uns über alles über alle Teams gefreut. Wir haben beispielsweise auch die Ukraine, die sich ja noch über die Playoffs qualifiziert hat, was auch ein wunderschönes Signal ist. Wir haben auch die Polen, die noch auf dem letzten Drücker mit aufgesprungen sind. Es ist immer cool, wenn ein Nachbarland mit dabei ist, weil das natürlich dann auch bedeutet, dass viele Fans mitreisen, die dann auch nicht nur in die Stadien, sondern auch in die Fanzonen reinströmen und die dann dort auch die entsprechende Stimmung machen. Also es sind alle großen Nationen mit dabei und ich bin sehr gespannt, wer dann am Ende das Ding auch in den Himmel recken darf.
Womit ihr ja auch Lust macht auf die Europameisterschaft, ist die, du hast erwähnt, die Trophy Tour. Ihr seid da mit dem EM-Pokal durch Deutschland gezogen und mit einigen Promis, ne? In wie vielen Städten, wie war die Resonanz? Kannst du die Aktion mal zusammenfassen? Ist sie jetzt eigentlich schon abgeschlossen? Wir sprechen jetzt ja noch Ende Mai oder Mitte Mai ist schon durch das Thema jetzt, ne?
Genau, ja. Wir sind Ende März gestartet in Stuttgart, haben dort den Heißluftballon in Form der Eurotrophäe in den Himmel gejagt, damit die Leute auch wissen, okay, jetzt geht's los. Und dann haben wir unsere 10 Host-Cities nacheinander bereist und haben dann das Ende in München gehabt am 14. Mai, also genau einen Monat vor dem Eröffnungsspiel, das ja dann am 14. Juni stattfindet. Insgesamt haben wir eine wahnsinnig positive Resonanz gehabt. Wir haben am Anfang gesagt, was wollen die Menschen bei so einer Trophy-Tour? Die wollen alle ein Foto mit der Trophy. Und deswegen war das das Ziel, dass jeder, der da hinkommt, dann auch sein Foto bekommt. Und beispielsweise in Hamburg beim Hafengeburtstag haben die Kollegen gezählt, da sind an dem ganzen Tag 10.000 Leute da gewesen und haben dann ihr Foto gemacht. Wenn ich das hochrechne, dann hätten wir fast über 100.000 Menschen glücklich gemacht mit Fotos mit dem Pokal. Und das ist dann schon eine tolle Resonanz und das ist auch von den Städten her super geplant gewesen, weil die auch immer vor Ort dann ihre Partner mit einbezogen haben, mit lokalen Fußballvereinen was gemacht haben, mit den Bundesligisten was gemacht haben. Und wir waren natürlich an wunderschönen Schauplätzen, wo man auch nicht so häufig hinkommt. In Hamburg waren wir beispielsweise auf dem Bunker oben und konnten schon reinschauen, wo St. Pauli dann seine Aufstiegsfeier feiern wird und so weiter. Also es war schon eine ganz, ganz tolle Erfahrung, aber vor allem halt, weil wirklich keiner dann irgendwie traurig rausgegangen ist. Jeder hat sein Foto gekriegt, jeder war happy und das hat auch so die Vorfreude, glaube ich, einfach sowohl bei uns als auch bei den Menschen dann nochmal ein bisschen angeheizt.
Also das Land ist schon in Sommermärchenstimmung.
Ja, muss man sagen, die letzten Spiele der Nationalmannschaft haben natürlich dazu beigetragen, dass die gegen Frankreich und Niederlande gewonnen haben. Hätte man nicht unbedingt damit gerechnet, aber war natürlich dann ein super Signal und war auch beides so verdient, dass man sagen kann, okay, da ist eine Basis da. Die Menschen können wieder Hoffnung haben, dass es ein gutes Turnier wird. Und von daher sind die Voraussetzungen wirklich richtig gut und wir spüren auch bei den Umfragen, die wir machen, dass einfach die Zustimmung für dieses Turnier und die Vorfreude sehr, sehr hoch sind.
Wollte gerade sagen, das haben sicherlich die letzten beiden Siege dazu beigetragen. Gegen Frankreich und Niederlande. Ohne, wäre die Stimmung jetzt vielleicht ein bisschen anders. Ist das ein Problem für euch und für UEFA oder gerade für dich auch als Kommunikator hier im Land, dass ja doch die Wahrnehmung des Turniers hierzulande sehr stark davon abhängig, wie unsere Nationalmannschaft spielt. Eine Truppe, die ja nicht zu deinem Einzugsbereich sozusagen gehört. Man ist doch ausgeliefert in deinem Job irgendwo, oder?
Ja, in der Tat. Wenn wir mit den Deutschen mitfiebern beim Länderspiel, dann sagen uns die Kollegen auch aus der Schweiz dann auch immer, wir haben 24 Mannschaften,
ja, genau.
Nicht nur eine. Und von daher ist es in der Tat so, dass wir immer das Gesamtbild im Blick haben müssen. Aber wir sind jetzt eigentlich da, wo wir immer hin wollten. Dieses Turnier hat am Anfang immer wieder ein bisschen Diskussionen ausgelöst, Bedenken ausgelöst. Es gibt immer auch mal wieder kritische Berichterstattung und so alles fair enough. Aber ich glaube, jetzt haben die Leute einfach Bock drauf, dass der Sommer kommt, dass es schönes Wetter gibt, dass sie raus können, dass sie in die Fanzonen können. Und dadurch, dass so eine Euro mit dann in der Gruppenphase 3 Spielen am Tag auch immer wieder Anlässe bietet, zu denen man dann das entweder schauen kann oder sich mit Freunden treffen kann oder in der Firma das Trikot anziehen kann. Alles ist ein bisschen leichter, ein bisschen unbeschwerter. Das ist das, was diese Euro sein soll. Und da sind wir jetzt. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt momentan eine sehr, sehr gute Ausgangslage haben.
Wie werdet ihr die Stimmung weiter anheizen? Trophy Tour ist vorbei. Ein paar Wochen haben wir noch. Bei der Ausschau jetzt auch noch fast 2 Wochen. Wird es von euch noch weitere Innovationen und Aktionen geben bis zum Eröffnungsspiel? Auf was können wir uns da freuen?
Also was jetzt natürlich ansteht, ist die, wie gesagt, das Host-City-Dressing, wie wir es nennen, ja. Wenn die Städte sich ins Euro-Gewand kleiden und dann der Aufbau in den Fanzonen auch.
Ja, ihr werdet es schon sehen, liebe Leute draußen, bei der Ausstrahlung ist es schon umgesetzt, Anfang Juni.
Genau, ja. Und in Berlin wird dann auch schon das große Tor über dem Brandenburger Tor stehen, was ein unfassbares Bild sein wird. Also ich vermute, das wird um die Welt gehen. Wenn ich mir dann noch vorstelle, dass da noch Tausende vor dem Bildschirm stehen und dann auch ihre Mannschaften anfeuern, dann weiß ich genau, dass das auch wieder etwas ist, was ganz speziell ist. Und da beginnt eben diese Vorfreude schon. Man sieht auch jetzt zum Beispiel mehr und mehr Werbung, mehr und mehr Produkte, die im Rahmen der Euro angeboten werden. Oder beispielsweise auch, wenn ich im Auto Radio höre, dann habe ich in jeder Werbung mittlerweile einen Eurospot mit dabei von einem Partner. Und das ist schon was, wo man merkt, dass die Stimmung steigt und dass dann auch die Vorfreude größer und größer wird.
Wir messen den Erfolg ja klassischerweise in KPIs bei uns in der Branche. Wie sind eure KPIs? Ist auch viel, du hast ja von Reichweiten gerade gesprochen, TV-Reichweite, klar. Aber was die Stimmung angeht und die Frage nachher, war es irgendwie tolles Turnier, war Stimmung, ist ja viel auch gefühlt, oder? Was habt ihr da für so objektive Metriken, die ihr da anwendet?
Also für uns, wir haben natürlich auch das ganze Zahlenspiel und so weiter, das wird bei uns auch betrieben. Aber da wir ja quasi für die Implementierung des Turniers in Deutschland zuständig sind, ist für uns die Sicherheit das Wichtigste. Danach kommt die Mobilität und alles andere kommt danach. Wir wollen sichere Spiele organisieren. Wir wollen, dass die Menschen rechtzeitig von A nach B kommen, dass sie auch nach einem späten Spiel dann nochmal mit dem Zug in ihre Quartiere reisen können, dass sie teilweise auch mit dem Fahrrad anreisen. Wir promoten sehr stark den öffentlichen Nahverkehr, haben wir auch beispielsweise neben der Bahn mit der VDV eine Partnerschaft, wo das Fahrticket für den öffentlichen Nahverkehr am Spielort dann auch ins Matchticket integriert ist. Also ich brauche keine Karte und kann am Spielort dann mit dem ÖPNV zum Stadion fahren. Und das sind dann so Punkte, wo wir sagen, okay, wenn diese Ideen funktioniert haben, dann war es ein erfolgreiches Turnier für uns. Und dann kommt das ganze andere noch in der Auswertung danach mit rein, ob die Ziele erreicht worden sind. Beispielsweise, wenn es darum geht, wie viel CO2 haben wir eingespart oder wenn es darum geht, wie die Klickzahlen waren.
Jetzt haben wir viel über große Gefühle gesprochen und bringst du uns zurück auf den Boden der Vernunft. Der Klimaneutralität etc. Nein, auch wichtige Themen, astrein, aber nochmal zu großen Gefühlen, Drucks, du hast es schon angesprochen, den Zwiespalt, als wenn man als Euro-Mitarbeiter, ein UEFA-Mitarbeiter steckt, Hand aufs Herz, drückst unseren Jungs schon die Daumen, oder? Kannst du das hier sagen oder gibt es ja gleich Ärger aus Nyon?
Nein, die verstehen das schon. Ich befürchte auch, dass ein tiefer Graben durchs Büro gehen wird, wenn die Schweizer hier in Frankfurt gegen Deutschland spielen im Gruppenspiel. Dann vermute ich, dann wird im Büro wird im Büro der Ausnahmezustand ausgerufen werden. Nein, es ist schon so, dass auch die UEFA-Kollegen anerkennen, dass es einfach gut ist, wenn der Gastgeber lange im Turnier mit drin ist und dann die Menschen dann auch die Hoffnung haben, dass der den Titel holen kann, weil dann einfach auch die lokale Bevölkerung sehr stark mitzieht. Wir haben aber beispielsweise auch die Kollegen aus Kroaten vom kroatischen Verband, habe ich vor kurzem getroffen, da haben die zu mir gesagt, wir brauchen eine Fanzone, die separat ist, nur für uns, für 50.000 Leute. Wo kriegen wir denn die in Berlin? Und dann bin ich schon gespannt, wie das dann während dem Turnier alles wird. Und dann
haben die eine? Haben die eine separate? Nein.
Bitte?
Haben die eine separate Zone?
Es wird sogenannte Fan-Meeting-Points geben, wo sich die Fans von den einzelnen Nationen dann treffen. Die planen ja dann häufig auch ihre Fanmärsche zum Stadion, wo sie dann separat losgehen und so weiter. Also es ist durchaus möglich, dass der ein oder andere da auch sein eigenes Fest in der
das
Stadt.
Das wird interessant, weil ich darf announcen, dass ich ein Ticket für Spanien gegen Kroatien habe.
Oh nein.
Vor
nice.
Dem Hintergrund wird das besonders stimmungsvoll.
Oh ja.
Marschiere ich mit. Misch mich drunter. Wir schauen mal. Zum Abschluss, du fehlst was mit den Deutschen. Deutschland auch dein Tipp nach den jüngsten Erfolgen? Wagst du einen Tipp oder hast du einen Geheimfavoriten? Wie sieht's da aus bei dir?
Also aus meiner Sicht hat Deutschland schon eine Mannschaft, mit der es die Europameisterschaft gewinnen kann. Vor allem Manuel Neuer im Tor ist für mich immer eine Bank. Ich weiß, dass er auch immer mal wieder kritisch gesehen wird. Wackelst hin und her, aber ich habe ein bisschen eine Historie mit ihm und deswegen vertraue ich ihm, dass er dann alle Bälle festhält, die dann auf sein Tor kommen. Und auch die letzten Nominierungen mit Toni Kroos, der wieder zurückgekommen ist, mit den anderen Jungs, die mit dabei sind. Kai Havertz hat eine coole Saison bei Arsenal gespielt. Antonio Rüdiger steht im Champions-League-Finale mit Real Madrid. Also ich glaube, dass wir schon eine Mannschaft haben, die sich mit allen messen kann. Und es gibt für mich keinen klaren Favoriten. Auch wenn die Franzosen natürlich immer stark sind. Aber man hat gesehen, auch Mbappé kann mal am Pfosten scheitern. Und dann geht's halt vielleicht dann nicht bis ins Halbfinale. Also
ja,
muss man sich mal anschauen.
Vor bei der letzten Euro an ihrer eigenen Arroganz auch etwas gescheitert. muss man schon sagen, im besagten Spiel gegen die Schweiz. Denkwürdig. Hoffen wir, dass wir solche tollen Spiele auch haben. Sicherlich. Ja, haben wir ja einige Matches hier. Tolle Teams, tolle Spieler. Du hast einige genannt. Freuen wir uns drauf. Letzte persönliche Frage. Du wirst ja auch das eine oder andere Spiel im Stadion sehen, oder? Oder musst du immer in der Zentrale mitfiebern mit den Kollegen?
Ich befürchte, dass ich sehr viel Zeit hier im Hub verbringen werde, in der Otto-Flex-Schneise. Da werden dann die Bildschirme hochgezogen und dann werden wir sehr, sehr viele Spiele von hier aus schauen und dann auch entsprechend schauen, ob das alles vor Ort reibungslos läuft oder ob wir irgendwo nachsteuern müssen, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, dass die Anfangsphase gut und unproblematisch läuft, weil das wird ein bisschen Lockerheit bringen und dann können wir vielleicht doch das ein oder andere Mal ins Stadion gehen. Aber ansonsten beneide ich jeden Fan, der unbeeindruckt ins Stadion gehen kann und sich dort den Spielen hingeben kann.
Kann ich mir da so eine Art War Room vorstellen bei euch, wo ihr sitzt mit haufenweise Monitoren, wo auch diverse Daten einlaufen, ja, also nicht nur die Spiele, sondern alles Mögliche. Verkehrsfanlage und so weiter, auch spannend. Kann man sowas dann auch, behaltet ihr es für euch oder macht ihr sowas auch öffentlich, dass man dann mal ein paar Bilder sehen kann?
Wir sind jetzt gerade im Aufbau und schauen uns das noch an. Also es wird mit Sicherheit in irgendeiner Form eine Kommunikation geben, weil wir die Leute schon informieren wollen, wie das ganze Thema auch hier in der Organisation läuft. Aber es ist in der Tat so, dass wir hier in der Otto-Fleck-Schneise, wo früher das Sportgericht tagte, hat auch schon Lukas Podolski auf der Anklagebank gesessen. Dort wird das sogenannte Situation Room eingerichtet und dann haben wir da die Bildschirme, haben dort auch den Kontakt immer sowohl zu den Städten als auch zur Polizei. Die sitzt mit ihrem Zentrum in Neuss, wir sind mit dem BMI und so weiter im Austausch und die Tage sind dann immer bis zum Anpfiff durchgetaktet. Und wenn dann der Anpfiff ertönt, dann übernehmen die Kollegen in den Stadien und regeln das alles gut. Und wir haben bei der Euro 2020 auch gemerkt, dass wir beispielsweise mit dem Paraglider, der da gemeint hat, er muss ins Stadion reinsegeln und dann auch leider zwei Leute verletzt hat, dass man so viel vorbereiten kann und an alles denken kann und dann passiert trotzdem was, was alle überrascht und wo man dann auch zeitnah reagieren muss. Deswegen bilden wir dann sozusagen das Rückgrat für alle, die in den Stadien dann vor Ort sind.
Lieber Max, ich wünsche dir und uns, vor allen Dingen bei dir, eine fantastische Europameisterschaft, eine sichere Europameisterschaft ohne Zwischenfälle mit tollen Fußballfesten. Und schauen wir mal, Mitte Juli wissen wir Bescheid, auch wer gewonnen hat. Schön, dass du da warst. War ein toller Podcast, hat uns richtig Bock gemacht auf die Europameisterschaft und hoffentlich euch auch da draußen, ob ihr ins Stadion geht oder nicht, ob ihr Tickets habt oder nicht, ihr werdet sicherlich Spiele das eine oder andere verfolgen. Öffentlich oder im Wohnzimmer oder beim Grillen. Wir werden sehen. Wünsche uns allen einen tollen Sommer und dir eine tolle Euro, Max. Bis dann. Ciao.
Ciao, ihr Lieben. Vielen Dank für die Einladung.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.